Stell dir vor, neben dir sitzt jemand, den du noch nie hier in der Glocke gesehen hast. Könnte ja passieren. Und die Person schaut ganz verwundert, nachdem der Moderator den Lobpreis angekündigt hat. Etwas schüchtern fragt dich die Person, was soll das denn sein? Lobpreis. Was bedeutet das? Und warum tut ihr das hier im Gottesdienst überhaupt? Vielleicht schon mal über die Frage nachgedacht. Dieses Jahr darf ich euch einladen, mit mir auf die Reise zu gehen und nachzudenken darüber, was Gott sich mit dem Thema Lobpreis gedacht hat. Und was er unter dem Begriff Anbetung versteht. Irgendwie müssen das ja wichtige Themen sein. Denn jeden Sonntag sind sie hier zu hören oder zu sehen oder zu erleben. Und bei wichtigen Themen ist es meiner Meinung nach unbedingt relevant, sehr sinnvoll, über das Warum nachzudenken. Warum glaube ich eigentlich an Jesus? Warum tue ich eigentlich jeden Tag das, was ich tue? Und warum gibt es Lobpreis im Gottesdienst und sonst wo? Warum gibt es Anbetung? Da dieses Thema total umfassend ist und man das nicht in 23 Minuten unterkriegt, werde ich das eben übers Jahr verteilt in 3 Predigten anschneiden. Wohl wissend, dass ich es nie irgendwie ganz ergreifen kann oder vermitteln kann, aber ich bete, dass Gott euch dieses Anliegen, dieses Herzensanliegen auch auf euer Herz legt und euch ein Stück weit aufschließt. Warum? Um ihn persönlich dadurch besser kennenzulernen und zu verstehen, was Gott sich damit denkt. Und für heute Morgen ist es mein Ziel, dass du eine Antwort auf die Frage bekommst, was sich hinter diesem Begriff Lobpreis und Anbetung verbirgt, um es in deinen ganz persönlichen Worten wiedergeben zu können, so wie du eben bist. Und zum anderen ist mir wichtig, dass wir hinter diese Begriffe schauen, um eben herauszufinden, warum und wozu das Ganze. Wir wollen mit dem Begriff Lobpreis beginnen. Und ich habe schon einiges gelernt, indem ich auch die Worship Masterclass mir zu Herzen genommen habe. Und es hilft in dem Sinn, einfach mal auszuschließen, was Lobpreis nicht ist. Ist ja manchmal ganz sinnvoll, so eine Definition erstmal auszuschließen, das ist es nicht. Fragt man Gottesdienstbesucher nach dem Gottesdienst, wie ihnen denn der Lobpreis gefallen hat, bekommt man ganz unterschiedliche Antworten. Vielleicht auch, wenn wir jetzt rausgehen und nachher überlegen, wie war denn das heute mit der Shineout-Band? Oh, so eine Bandbreite wahrscheinlich. Der eine sagt, wow, der Lobpreis, der hat mir voll gut getan. Gott ist mir begegnet, ich bin ermutigt, ich bin gestärkt und jetzt kann ich in die Woche gehen. Gott ist gut. Da beklagt ein anderer, ach, ich habe heute überhaupt gar nichts mitgenommen. Musik hat mir heute gar nichts gebracht. Und vielleicht noch eine dritte Meinung, ein Dritter, der sich dann einmischt und sagt, mir war die Musik zu laut. Die Instrumente haben überhaupt nicht zusammengepasst. Die Sängerin hat nicht alle Töne getroffen und eigentlich war die nur so an ihren Noten dran. Also extra jetzt überspitzt, ihr merkt es bestimmt. Aber so unterschiedlich sind die Wahrnehmungen. Dem einen bringt es was, der blüht auf, der begegnet Gott, der fühlt sich ihm nah und die anderen können nicht so viel damit anfangen. Die warten, oh, wann kommt endlich die Predigt? Wann kommt endlich das Wort? Geht es aber im Lobpreis um mich, um meine Empfindungen, um meine Wünsche, um meinen Geschmack? So wie wenn man jetzt generell über Musikgeschmack spricht, Rockkonzert ist für mich okay, aber Heavy Metal, da kann ich nicht so mit anfangen. Oder Klassik ist auch mal okay, aber wenn es um Hip-Hop geht, oh Mann, naja, ihr seht das vielleicht ganz anders. Oder geht es beim Lobpreis um meinen Zugang zu Gott? Ich kann Gott im Lobpreis begegnen, aber du vielleicht nicht. Ist es vielleicht ein anderer Zugangsweg? In der Bibel lässt sich nichts darüber finden, dass Lobpreis für mich als Mensch gemacht ist. Dass ich da irgendwie im Mittelpunkt stehe und die Musik, dieses starke Medium, mir dienen muss. Es geht auch nicht um die Musiker. Ganz ehrlich, es geht überhaupt nicht um die Shineout Band oder wer auch immer hier steht. Es geht sich nicht um ein Konzert, um irgendeine Show oder um die Instrumente. Toll, dass wir Instrumente haben, aber um die geht's nicht. Oder um die Technik mit Special-Effekten, ob da jetzt ein Licht rumblinkt oder was weiß ich, darum geht's nicht. Es geht nicht um mich. Und da kommen wir der Definition schon ganz nahe, was Lobpreis denn ist. Lobpreis ist ein Ausdruck von Anerkennung, von Dankbarkeit, von Bewunderung. Also ganz viele Emotionen, die damit schwingen. Und wir dürfen und wir müssen, und ich spreche da ganz persönlich auch für mich, wir dürfen im Leben immer wieder an den Punkt kommen und zu erkennen, dass ich nicht mich selbst anbete, dass ich nicht mir diene und mir danke, sondern dass es um Gott geht. Um Gott und um seine Ehre, um ihn allein. Das ist das Erste, was wir heute mitnehmen dürfen. Lobpreis ist für Gott gemacht und nicht für uns Menschen. Aber das hat mir persönlich auch die Last ein Stück weit genommen, wenn ich mich als Musikverantwortlich mit meinem Team, meinem super Frauenteam vorbereite auf den Gottesdienst und ich frage Gott erstmal: Gott, was wünschst du dir denn für den Lobpreis? Was liegt dir denn auf dem Herzen? Was möchtest du im Lobpreis tun? Natürlich fallen mir immer wieder Lieder ein und so geht es euch vielleicht auch, die man persönlich toll findet, die man gerne mitsingt, wo einem das Herz aufblüht. Und da trotzdem zu fragen: Gott, was möchtest du denn? Worüber freust du dich? Und es ist nicht nur im Lobpreis so, wenn wir uns mit der Musik beschäftigen, darum geht es ja auch bei der Predigt. Also sollte es zumindest und in vielen anderen Bereichen in deinem Leben. Gott, was wünschst du dir denn, wenn ich zur Arbeit gehe? Was wünschst du dir denn im Blick auf meine Familie, wenn ich mit meinen Kollegen unterwegs bin? Was wünschst du dir denn für mein Leben? Was sind deine Wünsche? Wenn Lobpreis für Gott gemacht ist, dann ist es wirklich wichtig für uns herauszufinden, was er denn überhaupt möchte, worüber Gott sich freut. Und doch hat es auch was mit mir zu tun, mit mir als Mensch, mit mir persönlich. Wir werden aktiv, wir bleiben nicht passiv in der Rolle des Zuhörers. Wenn ich euch so ansehe, ja, ihr seid Zuhörer, manche mehr, manche weniger passiv. Ihr konsumiert, ihr hört, wenn es gut geht, dann speichert ihr das irgendwo ab oder es rutscht vielleicht auch ins Herz. Aber eben Lobpreis ist was anderes. Im Vergleich zur Predigt, wo wir eben in erster Linie Hörende sind, geht es beim Lobpreis von uns aus. Es sind Worte da, es sind Melodien da, es sind Rhythmen da. Es sind Menschen da, die sich etwas gedacht haben, die Lieder kreativ umgesetzt haben, ins Leben gerufen haben. Man kann natürlich viel erzählen, aber mit diesem Medium Musik hat es nochmal einen ganz anderen Wert. Musik als starkes Medium, Worte und Melodien und alles, was da dran hängt, zu einem großen Lob an Gott verschmelzen zu lassen. Wir preisen ihn. Ich weiß nicht, ob ihr das so sagen würdet, wenn ihr jetzt zuhört, ja? Bin ich gerade am Preisen oder was mache ich eigentlich gerade? Das ist aber der Sinn von Lobpreis. Und das tun nicht nur wir Menschen, sondern das kann die ganze Schöpfung. Die ganze Schöpfung ist aufgerufen, Lobpreiser zu sein, ihm Danke zu sagen. Und interessanterweise können auch Menschen Gott loben, die ihn noch nicht oder noch nicht persönlich kennen. Zum Beispiel, wenn sie in der Natur unterwegs sind und sagen: Ja, da muss doch irgendwie ein Schöpfer dahinter stecken. Ich kenne ihn nicht, aber ich glaube, dass da irgendwas Großes ist, was ich nicht fassen kann. Denn sowas, mal ehrlich, kann das aus irgendwas nichts entstehen? Wir sehen hier, dass es beim Lobpreis um Gott geht, um seine Person, um sein Tun. Ich habe ihn vor Augen. Und die Bibel nennt uns verschiedene Ausdrucksformen von Lobpreis. Im Hebräischen gibt es für unsere Übersetzung von danken, loben oder preisen andere Worte. Und im Psalm 100, Vers 4 finden wir 4 von diesen Worten wieder. Psalm 100, Vers 4 sagt, geht zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danket ihm, lobet seinen Namen. Zum Ersten finden wir das Wort Halal. Sich in Gott rühmen, ihn zu glorifizieren, ihn lauthals zu preisen. Also da hört ihr schon, das geht nicht, oh ja, ich preise Gott und ich freue mich und bin fröhlich in ihm, sondern das ist laut, das hat mit Lautstärke zu tun. Und ich habe mir den Vergleich aufgeschrieben, wie im Fußball oder anderen Sport, wenn ihr einen anderen Sport lieber mögt. Ja, wir sind die Fans, aber können wir ehrlich gesagt was dafür, ob die jetzt ein Tor schießen oder nicht? Also ich kann da nichts für, wenn wer auch immer gewinnt. Aber ich rühme mich, ich bin voll dabei und denke mir, ja super, wir haben es geschafft, wir haben ein Tor geschossen, wir haben die anderen in die Pfanne gehauen. Und normalerweise macht man das als Fußballfan, so wie ich das kenne, nicht leise, sondern das ist laut. Und das meint so ein bisschen dieses Halal, sich laut in Gott rühmen. Es wäre mal interessant, das mal eine Glocke auszuprobieren, so richtig laut mit allem Mann. Das zweite Wort, was vorkommt, ist Yada. Und bei Yada geht es nicht um die Lautstärke, sondern es geht um eine Gestik. Yada heißt mit erhobenen Händen. Wir haben es gerade beim Kinderlied gehabt. Und es ist nicht nur ein Kinderlied, aber es ist ein super Lied. Mit erhobenen Händen Gott zu preisen. Und es gibt ein Bild dafür aus dem 2. Mose, wo das Volk Israel im Kampf steht. Und immer wenn Mose, schon völlig schwach da, die Hände gehoben hat, dann haben sie gesiegt, dann haben sie einen Sieg eingefahren. Also eine Machtfrage, da steckt was dahinter, wenn ich Gott mit erhobenen Händen preise. Ist dir das bewusst? Vielleicht stehen wir nächste Woche hier und nehmen alle irgendwann mal die Hände hoch, weil wir denken, ja, Gott ist groß. Das dritte Wort ist Toda. Und Toda hat was mit Dankbarkeit zu tun. Ich bringe meine Dankbarkeit zum Ausdruck. Auch hier die Frage, wie üben wir uns darin, Gott Dankbarkeit zu zeigen? Das vierte ist Barak. Das habe ich mir von damals Hebräisch immer gern gemerkt, da geht es um Segnen. Wir haben gerade die Rahel segnen dürfen. Was heißt segnen? Gutes aussprechen. Man segnet jemanden nicht mit negativen Gedanken oder Worten, sondern es kommt immer was Gutes, weil Gott so viel Gutes hat. Dieses lebendige Wasser, was ausgestreut, ausgegossen wird. Sein Wesen und seine Taten zu loben, Gutes über ihm auszusprechen, sich niederzuknien, vor dem Herrn niederzufallen, all das steckt in diesem Wort drin. Aber das geht natürlich nur, wenn wir ihn kennen, wenn wir wissen, wie ist er denn? Wer ist er überhaupt? Ein anderes Wort, das kommt aber nicht in dem Vers drin vor, heißt Samar und bedeutet singen und preisen mit Instrumenten. Und für all die, die weder sagen, ich singe gern noch gut oder ich spiele ein Instrument, das ist ein Wort, was ihr euch auf jeden Fall mitnehmen dürft. Denn man muss nicht hier vorne singen oder spielen, aber du bist aufgerufen, zu Hause dein Lied für Gott zu singen oder zu spielen. Da, wo es keiner hört. Auch wenn du sagst, ich bin überhaupt nicht musikalisch, aber du hast auch ein Lied, was du Gott bringen kannst. Das sind so Begriffe und sie bergen so viel mehr, als wenn wir sagen, loben, preisen. Jawohl, Lobpreis in verschiedenen Facetten und eben nicht nur sonntags im Gottesdienst. Im Lobpreis, so steht es im Psalm 22, Vers 4, wird der Weg für Gottes Gegenwart gebahnt. Er bahnt sich seinen Weg im Lobpreis. Ihn schauen wir im Lobpreis an. Wir opfern ihm unseren Dank unseren Ruhm, wir geben ihm unsere Freude, unsere Anerkennung und auch unsere Zweifel und unsere Ängste. All das bringen wir ihm, weil er es würdig ist, weil er der Einzige ist, der war, der ist und der kommt. Anbetung. Bei der Anbetung geht es ein bisschen um was anderes. Da tauchen wir tiefer ein. Bei der Anbetung geht es um die persönliche, intime Beziehung zu Gott. Wo wir beim Lobpreis Gott ehren, ihm Komplimente machen. Gott, du bist so gut, du bist so groß, du bist so schön. Und einfach seine Größe rühmen, da geht es in Anbetung einen Schritt tiefer. Es geht um eine Beziehung. Und ich glaube, ihr kennt das Motto, Anbetung ist ein Lebensstil. Scheint wahrscheinlich den meisten bekannt zu sein. Es gibt ja auch etlich viele Bücher darüber. Aber mich persönlich hat dieses Motto schon etliche Male unter Druck gesetzt. Mach dies, lass das, streng dich mehr an mit dem Bibellesen. Du könntest mal häufiger beten, eigentlich auch viel länger. Und deine Gedanken, nee. Also diesen Lebensstil der Anbetung wirst du nie erlernen. Kennt ihr das vielleicht auch so manchmal? Und dann fühlt man sich eher wie ein Gefangener als wie ein Erlöster. Aber darum geht es nicht bei dem Motto, Anbetung ist ein Lebensstil. Worum es geht, ist das, jetzt kommen wir ins Griechische rein, das Wort Agapeo. Wir lesen es in Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Liebe, das ist so ein Wort. Weit und tief und mit Emotion und so schwer zu ergründen. Aber Liebe meint hier nicht, du musst, sonst. Sondern Liebe ist hier mit dem Hintergrund aus dem ersten Johannesbrief zu verstehen. In Kapitel 4, Vers 19 können wir lesen, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können ihm unser Kostbarstes, unser Herz, geben, weil er seins für uns gegeben hat. In seinem Sohn Jesus Christus. Wir beten ihn an, weil er es verdient hat. Deswegen können wir auch das Liebesgebot aus dem 5. Mosebrief als Gottes Herzschlag verstehen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Anbetung ist eine Liebesreaktion auf Gottes Liebe. Nur weil er den Weg gegangen ist, das Leid, das Kreuz auf sich genommen hat, uns vorausgeht, mit uns geht und uns kennt. Nur weil wir durch ihn zu einer neuen Kreatur gemacht wurden, deswegen können wir anbeten. Deswegen können wir ihn lieben. Anbetung ist eine Beziehung, eine intime Beziehung, die wir so zu gar keinem anderen Menschen haben können, weil eben nur Gott unser Herz und unser Kopf alles sieht und versteht und weil er trotzdem liebt, uns liebt und uns treu ist, weil er für uns ist. Im Sendschreiben in der Offenbarung 3 an Laodicea schreibt Johannes, ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Zum einen sehen wir, wie Gottes Liebe sich äußern kann in der Zucht, immer mit dem Ziel, Umkehr zu bewirken. Aber viel wichtiger wurde mir dahinter die Herzenshaltung von Gott. Ich stehe hier an der Tür. Ich klopfe an. Ich möchte bei dir sein, möchte deine Liebe, möchte deine Treue zu mir belohnen. Ich habe Sehnsucht nach dir. Ja, ist das zu fassen? Welcher Gott hat Sehnsucht nach den Menschen? Und nicht nur einmal, bis wir ihm auf die Nerven gehen, sondern stetig. Wo gibt's das denn? Deswegen ist Anbetung für Gott ein Herzensthema. Es ist ihm enorm wichtig, weil du ihm so wichtig bist. Anbetung als der wahre Zweck unseres Seins. Auf die Sinnfrage des Menschen: Warum bin ich eigentlich auf der Erde? Warum gibt es mich hier? Da antwortet die Bibel mit dem Wort Anbetung. Gott anzubeten ist die Bestimmung des Menschen. So schreibt es Rudolf Möcke in dem Büchlein Anbetung als Lebensstil. Alle anderen Antworten auf die Frage nach dem Warum sind sie auch noch so fromm, Erlösung, seid Zeugen, seid heilig, laufen alle nur auf das eine raus, Gott anzubeten. Und es gibt laut Rudolf Möckel noch eine weitere Dimension, die ich sehr beachtlich finde. Die Anbetung als Einheit der Gemeinde. Wir beten den dreieinigen Gott an, aber nicht als Einzelne. Jeder für sich, du da, ich da und so weiter, sondern als ein lebendiger, ein geistlicher Organismus beten wir ihn an. Wir sind miteinander verbunden. Wir gehören zueinander, weil Jesus Christus unser Haupt ist. Das möchte ich deswegen auch erwähnen, weil jegliche Art von Streit, von Neid, von anderen Störungen immer einen Einfluss auf unsere Anbetung haben. Liegt da etwas im Argen, dann leidet unsere Anbetung. Deswegen sind wir immer wieder aufgerufen, Buße zu tun, einander zu vergeben. Und es bedeutet auch, dass wir als Leib Christi zusammen anbeten. Nicht nur wir als Glocke, nicht nur wir in Schwäbisch Hall, sondern weltweit. Ob es Christen in der Freiheit sind, die das ganz jeden Sonntag tun dürfen, oder Christen, die nach Verfolgung leben. Wir gehören zusammen. Im Lobpreis geht es nicht um mich, sondern um Gott. Dieser Satz wird jetzt ergänzt. Gott, den ich lobpreise, gebe ich meine persönliche Antwort in der Anbetung. Anbetung ist meine Antwort an den Schöpfer. Das wirft viele Fragen auf. Kommt es jetzt auf mich an? Auf meine Persönlichkeit, auf das, was ich tue, auf meinen Gesang, auf mein Spielen? Kommt es auf unsere Musik im Gottesdienst an? Auf Qualität? Auf Perfektion? Auf eine gute Performance? Oder bewegen wir uns da nicht schon auf sehr dünnem Eis in Richtung Show und Konzert? Und auch mit Blick auf die Lobpreisleitung die Frage: Wer will sich überhaupt diesen Schuh anziehen und die Gemeinde in die Anbetung führen? Wichtige Fragen. Mal sehen, ob wir im Laufe des Jahres auf diese Fragen noch Antworten finden. Bei unseren Treffen, wenn wir uns mit der Worship Masterclass eben mit diesen Fragen, mit diesem wichtigen Thema beschäftigen, gibt es nicht immer einheitliche Antworten oder überhaupt Antworten. Aber es gibt einen Austausch und ich finde es sehr wertschätzend, dieses gemeinsame Ringen, um herauszufinden, was hat sich Gott damit gedacht? Und auch speziell für uns als Gemeinde, was hat er uns aufs Herz gelegt? Und ich freue mich, dass wir nachher wieder gemeinsam unterwegs sind. Herzliche Einladung, wer noch dazukommen möchte. Fakt ist, und das schreibt auch Rudolf Möckel in seinem Büchlein, über Anbetung kann viel diskutiert werden. Es gibt etliche Meinungen darüber. Es kann auch zum Streitthema werden. Vereinzelt hört oder liest man, dass Anbetung das Thema der Charismatiker sei. Wir vom Pietismus herkommt, lassen da mal lieber die Hände weg. Unser Thema ist und bleibt die Predigt. Oder in manchen Kirchen und Gottesdiensten scheint die Anbetung eher als Auf- oder Abwärmphase zu dienen. Und die wahre Kraft dahinter bleibt verborgen. Oder man kann den Eindruck gewinnen, weil das Thema so herausfordernd, so schwierig ist, lassen wir es lieber den Spezialisten, die können das ja machen. Ich will keine Bewertung abgeben, was richtig oder falsch sein könnte. Ich will uns vielmehr ins Nachdenken dazu einladen. Was denkst du zu dem Thema? Wie stehst du dazu? Und was legt Gott dir aufs Herz? Und vor allem möchte ich Mut machen. Lasst uns für den Moment all diese Meinungen, diese Erfahrungen, diese Vergangenheit, vielleicht auch Verletzungen beiseite schieben, so gut es geht, und zum Ende zwei Wunder der Anbetung anschauen. Das erste ist das Staunen. Staune nicht aus Dummheit, sondern anbeten, staunen. Albert Einstein schreibt, wer nicht mehr staunen kann, wer nicht mehr die tiefste Verwunderung empfinden kann, der ist so gut wie tot. Den Jüngsten unter uns, die wir vorher verabschiedet haben, denen fällt das Staunen vermutlich am leichtesten. Wenn sie so am kleinen Krabbeltier vorbeikommen, oder in die Matschpfütze springen und ach, das spritzt ja. Oder wenn ein Schmetterling aus dem Kokon schlüpft oder irgendwelche Dinge, die staunen einfach. Wir Erwachsenen sind da manchmal schon einfach abgehärtet und wir kennen uns ja auch schon mit allem aus. Wir sind ja schon sonst wohin geflogen oder zum Mond oder was weiß ich. Worüber können wir eigentlich noch staunen? Wir, die begrenzten, kleinen, zeitlichen Wesen, wir versuchen den ewigen, grenzenlosen, den maßlos überlegenen Gott irgendwie zu verstehen. Aber das muss doch mit Staunen passieren. Je mehr wir in der Bibel forschen, je mehr wir Gott im Leben erleben, mit ihm unterwegs sind, je tiefer und umfassender wird unsere Anbetung. Und desto größer wird unser Staunen. Römer 11, Vers 33. Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Lasst uns neu beten um diese Haltung des Staunens über Gottes Größe. Und das Letzte ist die Schönheit. Das Sprichwort kennt ihr vermutlich, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Sicher, was der eine als schön betrachtet, gefällt dem anderen überhaupt nicht. Und ich denke, das ist auch richtig so. Das passt. Aber abgesehen davon gibt es Dinge, die sind einfach schön. An denen kann gar nichts verbessert werden. Der Regenbogen, der in bunten Farben schimmert. Der herrliche Sonnenaufgang. Blumen in den kreativsten Farben und dann noch Gerüchen dazu. Da würde doch keiner hingehen und sagen, ach, du brauchst da noch ein bisschen Make-up oder vielleicht ein bisschen Glitzer oder du duftest nicht so gut. Also ich käme nicht auf die Idee. Doch auch diese Schönheit ist vergänglich. Bis auf Gottes Schönheit. Gottes Schönheit, Gottes Perfektion ist ewig. Ein weiterer Grund zum Staunen. Er in seiner Vielseitigkeit und für uns gar nicht vollständigen Greifbarkeit. Er gibt uns das Vorrecht, seine Schönheit zu erkennen und in uns aufzunehmen. So schreibt es Rudolf Möckel. Anbetung bedeutet also nicht nur ein Staunen, sondern auch ein versuchthaftes in Worte fassen der göttlichen Schönheit. So wie es im Psalm 104 steht. Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Stellt euch das mal vor. Mit diesem Schatz der Anbetung möchte ich euch in die neue Woche entlassen. Ich wünsche euch, dass ihr diesem herrlichen, diesem prächtigen, diesen schönen Gott begegnet und dass ihr im Anblick seines Lichtkleides staunend dasteht, mit einem Lob, mit Anbetung im Herzen und im Mund, mit dem ganzen Sein. Und nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern als Vorrecht, weil es Gnade ist, weil du sein Kind sein darfst. Jesus, und da fehlen mir die Worte, zu sagen, wie schön du bist und wie herrlich. Und wir stehen vor dir und wollen dich einfach nur anbeten. Öffne du, wie wir gesungen haben, unser Herz, unsere Augen, unser ganzes Sein, dass wir das erkennen dürfen, dass wir dich erkennen dürfen und dass unsere Anbetung immer tiefer wird, weil wir dich näher kennenlernen. Du bist würdig und wir danken dir, dass du der bist, der du bist. Amen.